Und jetzt möchte ich mit euch eine Reise ins Alte Testament machen. Keine Reise an den Strand, sondern eine Reise in den Gemeinde- oder Städtebau. Und werde euch versuchen zu gewinnen für die Freude an der halben Mauer. Ich möchte gerne den Text vorlesen dazu. Ihr findet den Text in Nehemia 3, Vers 33 bis Vers 38 und Kapitel 4, die ersten drei Verse. Für diejenigen, die eine anderssprachige Bibel haben, außer Deutsch, stimmt die Verszählung nicht. Also die englischsprachigen Bibel, die bringen diese Geschichte, meine ich, erst ab Kapitel 4. Einfach nicht, dass ihr die ganze Zeit in Kapitel 3 sucht und denkt, oh, habe ich was dazu gedichtet? Nein, das ist einfach eine andere Verszählung in den englischsprachigen und in den ukrainischsprachigen Bibeln auch. Da ist die Verszählung ganz anders. Ich möchte vorlesen. Wichtig ist dieser Vers, ihr werdet ihn dann hören, Vers 38. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Herr in Samaria: Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Aschehaufen lebendig machen? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinernen Mauern springt, reißt er sie ein. Und dann wechselt die Tonlage und Nehemia fährt weiter: Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Deck ihre Missetat nicht zu und ihre Sünden tilge nicht vor dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Als aber Sanballat, Tobia, die Araber, Ammoniter, Aschdoditer hörten, dass die Wunden der Mauer Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Ich werde entlang von drei Punkten gehen. Zuerst werde ich etwas über den Spott aushalten sagen, dann über die halbe Mauer und werde abschließend zu beten und wachen. Den Spott aushalten. Ich war diesen Winter an einem Treffen von internationalen Evangelisten in Grindelwald. Die haben sich aus aller Welt getroffen in Grindelwald, um darüber zu diskutieren, wie sie die gute Nachricht von Jesus Christus weltweit noch effizienter verkünden können. Und einer dieser Evangelisten hat ein absolut fantastisches Beispiel erzählt. Er hat erzählt, dass er die letzten, ich meine, es wären fast 2 Jahre, wo er diesen Vorsatz gewählt hat, dass er jeden Tag jemandem von Jesus Christus erzählt. Jeden Tag. Und ich habe ihn mal erlebt, das stimmt wirklich auch. Also er hat auch im Eiger Express, da hoch zur Jungfrau, wirklich jemand von Jesus Christus erzählt. Und ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich so, eben wie das du vorhin gesagt hast, wenn ich an meine Zeiten denke, wenn ich jemandem von Jesus erzähle, ist es ja manchmal nicht so ganz einfach, den Spott auszuhalten. Und er 2 Jahre mindestens, jeden Tag jemand von Jesus erzählt. Spott ist manchmal grässlich. Ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche wieder gedacht, dass ein großer Artikel bei Watson, Aargauer Zeitung, Basler Zeitung, Rheintaler Zeitung, fast überall erschienen ist, wo die Jungsozialisten die Abschaffung von Fenster zu Sonntag gefordert haben, der christlichen Sendung auf SRF. Ich bin Stiftungsratspräsident von Fenster zum Sonntag. Ich habe das persönlich genommen. Den Spott. Ich habe die Kommentare gelesen unten dran. Die sind manchmal fast nicht zum Aushalten. Den Spott aushalten. Wie hat das Nehemia gemacht? Was war sein Rezept, den Spott gut auszuhalten? Ich finde das fantastisch, wie Nehemia das gemacht hat. Er ordnet den Spott nämlich ein. Ich lese nochmal Vers 36 und 37. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Das ist noch klar. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in ein Land, in das man sie gefangen führt. Ich unterbreche schnell. Fenster zum Sonntag. Ich fand es fantastisch, was für eine Serie von Leserbriefen dann abgedruckt wurden. Ich meine, in der Aargauer Zeitung waren es 4, nur über diese, und alle waren positiv pro Fenster zum Sonntag. Letzten Samstag oder gestern oder am Freitag ist das erschienen. Die NZZ hat extra in ihren Programmhinweisen gestern einen riesen Balken gemacht mit einem Programmhinweis zum Fenster zum Sonntag. Gott hat manchmal ein bisschen Humor, wenn seine Sache so verspottet wird. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünden tilge nicht vor dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Nehemia ordnet den Spott so ein, dass er sagt, es geht nicht um mich als Nehemia, wenn ich verspottet werde, wenn es um die Stadtmauer geht, sondern es geht um Gottes Sache. Ich habe einen Auftrag bekommen, Jerusalem aufzubauen. Und ich habe diesen Auftrag wahrgenommen. Ich bin Gottes Botschafter. Darum geht der Spott nicht an mich, sondern an Gott selbst. Und das macht es unglaublich erträglich. Denn wer kann Gott schon das Wasser reichen? Und ich habe angefangen, den Spott so einzuordnen. Jetzt muss ich aber hier doch noch kurz eine Klammer öffnen. Selbstverständlich haben wir manchmal den Spott als Christen, ist er berechtigt. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, wenn wir als Christen einen Anstoß gegeben haben, nicht wegen dem Evangelium, sondern einfach, jetzt muss ich es in Berndeutsch ausdrücken, wenn wir kurlige Leute sind. Weil wir manchmal so verbissen sind auf unsere Meinung und so rechthaberisch. Da ist Spott gerechtfertigt. Aber wenn es um die Sache Gottes geht, und um das geht es hier im Buch Nehemia, und um das geht es bei Fenster zum Sonntag, und um das geht es, wenn wir von der guten Hoffnung in Jesus Christus weitererzählen, dann ordne ich den Spott so ein, dass ich sage, es geht nicht um mich als Botschafter oder als Zeuge der guten Botschaft, sondern es geht um Gott selbst. Spott. Spannenderweise erzählt die Bibel, dass dieser Spott zunimmt, umso näher wir dem Ende, umso näher wir der Wiederkunft Jesu kommen. Wenn ihr im Buch Offenbarung nachlässt, werdet ihr sehen, dass der Spott dort zunehmend beschrieben wird. Und meine Empfindung ist, dass das auch zurzeit so ist bei uns Christen. Was macht Nehemia mit diesem Spott? Er ordnet ihn ein. Noch ein zweites möchte ich dazu sagen. Wir finden im Buch Nehemia auch einen geistlichen Kampf, der beschrieben wird. Einen geistlichen Kampf zwischen zwei Weltbildern. Und darum ist auch dieser grässliche Spott. Es ist ein Weltbild auf der einen Seite, das die Israeliten verkörpern, die sagen, wir beten einen unsichtbaren Gott an, auf den man hören kann. Man findet das in Vers 36, was heißt, höre unser Gott hier ganz am Anfang. Also sie haben einen Gott, auf den man hört, der spricht, der zu uns redet. Das ist das eine Weltbild, das die Israeliten verkörpern. Es ist unabhängig schlussendlich vom Tempel, sondern es ist abhängig von einem redenden Gott. Das ist das Weltbild, das jetzt auf unsere Zeit übertragen, ein christliches Weltbild, das davon ausgeht, dass wir einen unsichtbaren Gott anbeten, der aber sehr, sehr sichtbar und erlebbar wird in dieser Welt. Auf der anderen Seite haben wir ein materialistisches Weltbild. Das wird deutlich in Vers 34 im Buch Nehemia. Dort sagt er, ich glaube Sambalat ist es, der sagt, werden die Steine lebendig? Sie gehen damit von einem Weltbild aus, dass die Materie sich belebt durch Götzen, sich belebt durch Geister, dass alles jegliche Materie irgendwo Gott ist. Und dementsprechend haben sie in ihrem Weltbild auf den Hügeln Bäume aufgestellt und angebetet und dann zum Teil auch Menschenopfer gebracht. Ein ganz materialistisches Weltbild. Götzen, sichtbare Götzen, die sie angebetet haben. Und diesen Kampf zwischen den Weltbildern, den findet man ganz stark im Buch Nehemia, den findet man auch in anderen Büchern des Alten Testamentes, wo es zum Beispiel bei Elia, wo das auch ganz stark rauskommt, ein Gott, auf der spricht, auf den man hört, und auf der anderen Seite einen materialistischen Gott, den man irgendwelche Götzen hinstellt oder irgendwelche Heiligtümer baut und schlussendlich auch opfert. Dieser Kampf, in dem stehen wir drin. Und da ist der Spott dann auch einzuordnen, eben, dass wir schlussendlich Gottes Botschafter sind. Ich gehe zum nächsten Punkt, Punkt 4, Freude an der halben Mauer. Freude an der halben Mauer. Ich mag persönlich keine halbfertigen Sachen. Ich habe einen hohen Anspruch, was PowerPoint-Präsentationen sind. Da könnte es sein, dass ich morgens um 6 aufstehe, am Sonntag oder um 5, um die noch fertigzustellen, dass die wirklich bis ins Letzte perfekt sind. Aber Perfektionismus ist sonst gar nichts meins. Microsoft hat ja das schrecklichste Perfektionismus-Instrument erfunden, das es überhaupt gibt. Excel-Listen. Schrecklich. Das hört nach rechts nie auf. Da kannst du so viele Spalten ansetzen, wie du willst. Und nach unten hört das auch nie auf. Da kannst du so viele Zeilen ansetzen, wie du willst. Und dann gibt es die absolut perfekten, die dann festgestellt haben, dass man nicht nur ein A4-Blatt, eine Excel-Liste machen kann, sondern ein unendlich großes Papier, ein Poster und so weiter, wo man dann die Excel-Liste drauf hat. Und dann kleben sie die Papiere noch zusammen, dass wir dann wirklich perfekt unterwegs sind. Der Perfektionismus kommt ursprünglich daher, dass wir in einem Paradies zu Hause waren als Menschen. Und dieser Ursprung des Guten immer noch irgendwo sehnsuchtsmäßig in unserem Herzen tragen und immer den Eindruck haben, wir müssten das auf dieser Erde wieder erreichen, das Paradiesische. Leider gibt es das nicht. Und darum möchte ich euch gewinnen für Freude an der halben Mauer. Wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Bis zur halben Höhe. Und jetzt löst das bei allen natürlich Streit aus, löst Angst aus, nur die halbe Mauer. Und wir sehen nicht, was Nehemia damit gemacht hat. Er hat nämlich mit diesem ganz kurzen Vers seine Gegner verspottet. Der eine hat ja gesagt, die werden die Mauer nur so hoch bauen, dass selbst Füchse darüber springen können. Und jetzt sagt er, selbst diese halbe Mauer löst bei uns Freude aus. Meine liebe Gemeinde in Aarau, Gemeindearbeit ist Bau an einer halben Mauer, ist Bau an einem irdischen Jerusalem. Das goldene Jerusalem ist uns für den Himmel versprochen und nicht hier auf Erden. Und trotzdem haben wir manchmal den Eindruck, die Gemeinde müsste perfekt sein, dass ich mit dabei bin und mitarbeite und so weiter. Und dann füllen wir unglaubliche Excel-Listen aus. Die Arbeit an der Gemeinde ist manchmal nur anstrengend. Und ich habe mir angewöhnt, mich an der halben Mauer zu freuen. Der Bund FEG ist nicht perfekt, gar nicht. Das bekomme ich häufig gesagt auch, wo wir überall falsch liegen, wo wir überall nur die Hälfte machen und so weiter. Und trotzdem freue ich mich daran, im Bund FEG unterwegs zu sein, weil ich Freude habe an der halben Mauer. Ich habe schon lange aufgegeben, perfektionistische Zustände auf der Erde zu suchen. Die sind uns für den Himmel versprochen. Und diese Sehnsucht, die lässt mich nicht los, dass ich mal im Himmel dann eine perfekte Gemeinde treffen werde, mit goldenen Gassen und so weiter. Ja, kommt das dann trotzdem gut, wenn man jetzt Jerusalem nur bis zur halben Mauer gebaut hat? Es gibt einen wichtigen Vers im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 16, Vers 18. Dort heißt es, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Gott baut auf halbe Mauern. Gott baut auf Petrus. Da war er ja noch nicht ganz perfekt, Petrus. Das war, bevor er Jesus verleugnet hat. Und trotzdem mutete ihm Jesus zu sagen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Unglaublicher Zuspruch. Vielleicht bist du jemand, der ans Ende seiner Kräfte gekommen ist. Oder vielleicht hast du gewisse Eigenarten, die nie so ganz zum Perfekten neigen. Trotzdem wird Gott mit dir sein Reich bauen. Mit dir sein Reich bauen. Freude an der halben Mauer. Und noch etwas für alle Perfekten. Kapitel 6 ist dann die Mauer fertig. Vers 1. Aber dann fehlen die Stadttore, wenn ihr nachlesen wollt. Also es wird nie ganz perfekt. Es war die Stadtmauer fertig, aber dort sagt Nehemia, wir haben die Stadttore noch nicht eingehängt. Freude an der halben Mauer, darum müssen wir auch zum Beten und Wachen kommen. Weil wir eben diesen Hang zum Perfekten in unserem Herzen tragen, müssen wir uns darüber unterhalten, über das Beten und Wachen. Vor ungefähr 2 Jahren hat eine Sozioökonomin, ich stocke immer ein bisschen bei ihrer Berufsbezeichnung, sie hat einen Doktortitel in Ökonomie, Betriebswirtschaft und einer in Soziologie und ist Missionarin. Und sie hat eine Umfrage im Dachverband Freikirchen gemacht, was sie wissenschaftlich ausgearbeitet hat, ist der Dachverband Freikirchen, in dem ich auch tätig bin, noch missionarisch unterwegs, sind die Gemeindeverbände, die dem Dachverband Freikirchen angehören, noch missionarisch unterwegs. Sie hat nachher ein paar Thesen ausgearbeitet, Schlüsse gezogen und sie hat einen der Schlüsse, möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich den wichtig finde, auch in diesem Kampf, in dem wir drinstehen, mit der halben Mauer und mit dem Spott. Sie hat Folgendes gesagt, die übernatürliche Dimension ist in den Gemeinden kaum noch präsent. Das Reich der Finsternis und des Lichts, das Böse, wird kaum erwähnt. Also das, was ich mit den beiden Weltbildern am Anfang gesagt habe, wird kaum noch ausgelegt in den Gemeinden. Dafür wird sehr viel über das individuelle Problem der Sünde, der persönlichen Sünde geredet. Der Heilige Geist wird selten erwähnt oder nur, wenn er fehlt. Die Ewigkeit wird selten erwähnt, stattdessen Heil im Diesseits. Die geistlichen Disziplinen wie Gebet, das Studium, der geistliche Kampf, das fällt häufig. Und die Herrschaft Christi wird nicht mehr proklamiert. Das waren so ein paar Punkte, die sie in dieser wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden hat. Und ich bin dabei schon stehen geblieben, weil das Beten und Kämpfen ein wichtiger Punkt ist im Buch Nehemia. Und zwar wird das nicht als Gegensätze gesagt. Also entweder wachen wir oder beten wir. Nehemia hat beides gemacht. Er hat seine Kriegsleute an die Stadtmauer gestellt zum Wachen und gleichzeitig hat er gebetet. Beides gleichzeitig. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Beten und Arbeiten, den gibt es nicht. Sondern es gibt Aufträge für beides und wir sollen beides machen. Wir leben in dieser Welt in einem geistlichen Kampf, darum brauchen wir das Beten und Wachen. Der geistliche Kampf ist nicht etwas, was sichtbar ist. Das ist so ähnlich, wie wenn ich von unserem Zuhause aus hochfahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Wenn ich das so mit meinem Auge anschaue, dann habe ich den Eindruck, das ist total flach hoch zum Bahnhof. Wenn ich aber meine Oberschenkel frage, ist das flach, dann werden die mir sagen, nein, da hat das Widerstand. Das geht doch leicht aufwärts. Wir haben es in dieser Welt mit geistlichem Kampf zu tun. Und darum brauchen wir eine ganz neue Art zu kämpfen in dieser Welt. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen aus meinem Leben, wie wir das versuchen zu machen in unserer Familie oder ich persönlich. Wir haben im November letzten Jahr unser Haus verloren, in dem wir wohnen. Wir waren Mieter und die Vermieterin hat Eigenbedarf angemeldet und hat gesagt, sie würden zurückkommen aus dem Ausland. Wir müssten nach 4 Jahren wieder ausziehen. Riesenschock. Immobilienkrise heißt praktisch keine Wohnungen in dieser Größe vorhanden, wie wir gesucht haben. Dann in dieser Zeit, wo wir so in dieser Spannung drin waren, finden wir eine neue Wohnung, hat unsere Tochter einen Velounfall, Fahrradunfall. Sie ist mit dem, sie hat so ein Bahnhof-Velo, das zeichnet sich aus durch wenig Bremsen, aber viel Vollgas. Und dann hat sie einen Flyer, einen Mädchen mit einem Flyer angehängt, das 45 fährt und Winter und ist in einer Kurve geradeaus auf die Eisblöcke. Ich weiß noch, sie hat mich angerufen nachts um, ich weiß auch, 11 oder 12 war es. Ich habe gedacht, es sei nicht so schlimm, ich habe nur die Hosen über die Pyjama-Hosen angezogen und dann noch nach Thun gefahren und wirklich der Ellbogen kaputt und dann sind wir in die Notfallaufnahme, fast die ganze Nacht dort verbracht und dann musste sie eine Operation, eine schwierige Operation am Ellbogen machen, mit einer Platte einsetzen und so weiter. Wie haben wir in dieser Situation geistlich gekämpft? Erstens sind wir uns bewusst, dass unser Leben aus Auf und Ab besteht. Also unser Leben besteht eben nicht nur aus Aufs, sondern ganz häufig eben auch aus Abs, wo es runtergeht. Wir haben es zu tun mit dämonischer Anfechtung manchmal. Und dann haben wir unserer Tochter versucht, geistlich zu helfen, weil sie hat wegen diesem blöden Unfall das Skilager verpasst. Und das ist in Thun, wo sie das Gymnasium besucht, ein Riesengötze. Gut Skifahren ist dort ein und alles. Das ist das materialistische Ziel. Und dann konnte sie nicht mit professionellen Skilernen an diesem Skilager teilnehmen. Und ihr dann zu vermitteln, dass Materialismus eben nicht alles ist, sondern dass Gott ihr guter Vater im Himmel ist und sie gerne hat und sie, egal ob sie jetzt gut Skifahren kann oder nicht, sie gerne hat. Diesen geistlichen Kampf mit ihr durchzuringen, war eine große Arbeit. So haben wir versucht, geistlich zu kämpfen. Wir haben für unsere Wohnungssituation dauernd im Internet nach Wohnungen ausgeschaut. Wir haben ein Abo gelöst bei ImmoScout und so weiter. Alles gemacht, wir haben gebetet. Dann bin ich eines Tages an eine Gebetszusammenkunft von Pastoren gegangen und haben um 11 Uhr miteinander gebetet für unsere Wohnungssituation, so viert, das weiß ich noch. Dann bin ich heimgefahren, dann noch ein Stück heimgelaufen von diesem Gebetstreffen, irgend um Mittagszeit rum und schaue während dieser Mittagszeit auf mein Handy und da sehe ich eine Statusmeldung auf Facebook. Schreibt ein junger Mann seine Wohnung aus, 5,5 Zimmer, zu einem akzeptablen Mietpreis in Münzingen, wo wir zu Hause sind. Ich rufe dann gleich an am Nachmittag und frage ihn, ob wir die Wohnung anschauen können. Und er kommt am gleichen Nachmittag vorbei. Dass wir unten im Keller sind, haben wir ihm gesagt, super, wir nehmen die Wohnung. Und dann fängt er an zu weinen. Wir wissen nicht so ganz, was ist das los? Bisschen komisch, wir kennen ihn ja nicht und so weiter. Und haben irgendwann was rumgedrückt und so weiter und sind dann nach Hause. Und zu Hause hat unsere jüngste Tochter gesagt, Papi, hast du gesehen, der hat eine Bibel auf dem Wohnzimmertisch gehabt. Und gesagt, nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe den Kühlschrank angeschaut und die, eben was man macht, ob die Storen funktionieren und so weiter. Das habe ich angeschaut. Und unsere Tochter, die gelernt hat, eben geistlich zu kämpfen, die hat die Bibel gesehen auf dem Wohnzimmertisch. Dann haben wir ihm geschrieben, noch am gleichen Abend, gefragt, ob er irgendwo in die Gemeinde geht, glaube ich, und gesagt, ja. Der Grund, warum er geweint hat, sei folgender, seine Frau liegt im Sterben, er würde umziehen zu einem Ort, zu seinen Eltern, damit er mit den Kindern dann irgendwo näher bei den Eltern ist. Und dann sind unsere ganzen Wünsche nach einer schönen Wohnung in den Hintergrund gerückt, aufgrund dieser Situation. Was haben wir aus dieser Situation gemacht? Geistlich gekämpft. Sie haben uns dann gefragt, das Ehepaar, ob wir für sie beten können. Wir sind dann mit unserem Pastor bei ihnen vorbei und haben nach Jakobus 5 für sie gebetet. Und der Krebs bei dieser Frau ist stabil. Das ist ein unglaubliches Wunder für uns, wo Gott eingegriffen hat. Mittlerweile haben wir die Wohnung, wohnen seit 2 Monaten dort und sind glücklich. Wie kämpfen wir geistlich? Ich möchte ein Zitat lesen von jemandem aus Afrika. Ohne abergläubisch oder ängstlich zu werden, bleiben wir kampfbereit. indem wir unsere Herzenshaltung und unser Denken permanent auf Christus ausrichten. Darum spielt es keine Rolle, ob wir beten oder arbeiten. Wir in beiden Sachen richten wir unser Denken permanent auf Jesus Christus aus und wissen, dass unser Arbeiten schlussendlich immer abhängig ist von Gott und unser Beten auch immer abhängig ist von Gott. Manchmal werden wir von Dämonen angegriffen. Zu anderen Zeiten haben wir es einfach nur mit dem Auf und Ab des Lebens zu tun. Wir werden nicht immer unterscheiden können, worum es sich genau handelt. Doch unsere Bereitschaft wird sicherstellen, dass wir in jeder Lage mehr als Überwinder sein können. Und zu dem möchte ich euch einladen, Überwinder zu sein in dieser Welt. Wie können wir in eine positive Zukunft gehen? Wie gelingt die Zukunft? Einerseits, dass wir Spott aushalten und ihn richtig einordnen. Es ist Gott, den sie verspotten, wenn wir uns beteiligen am Aufbau von Jerusalem. Oder jetzt neutestamentlich gesprochen, wenn wir unsere Freizeit damit verbringen, Gemeinde zu bauen, dann ist es Gottes Sache und wir sind Gottes Botschafter darin. Dann geht es darum, das Haus zu halten. Es ist schlussendlich Gottes Sache und ich bin nur sein Botschafter. Das Zweite, Freude an der halben Mauer. Freude am Ist-Zustand. Nicht am Traum, was alles sein sollte, in meiner Familie, in meiner Umgebung, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Gemeinde, sondern Freude am Ist, Freude an dem, was da ist. Und das Dritte, beten. Alles von Gott erwarten, sowohl im Arbeiten, Wachen eben, oder im Beten. Und ich möchte jetzt zum Schluss meiner Predigt gerne ein Gebet sprechen. Nachher werden wir miteinander ein Lied singen, wo wir das nochmal ausdrücken, wie groß Gott ist und wie stark er ist und dass wir uns auf ihn verlassen können. Ich möchte gerne beten. Bleiben sitzen dazu. Ich möchte ganz herzlich danken, Vater im Himmel, dass wir in deinem Dienst dürfen stehen. Als Menschen, die dich gerne haben, als Menschen, die von dir gerufen worden sind, deine Nachfolge. Und ich möchte dir danken für die Situationen, wo jedes Einzelne, der heute Morgen da ist, drinnen steht. Und vielleicht erlebt, dass es herausgefordert ist, dass es Situationen hat, wo es mit Spott zu kämpfen hat oder mit Versagen zu kämpfen hat. Und ich möchte dir danken, Jesus Christus, dass du mit deinem Trost und der Heilige Geist mit seinem Trost in die Zeit zieht. Und tröstet und Kraft gibst. Ich möchte dir danken, dass du Freude schenkst dem Ist. Freude an dem, was da ist. Auch wenn das vielleicht noch nicht ganz goldig ist, noch nicht ganz perfekt ist. Danke, Jesus, dass du mit uns in dem Kampf drinnen stehst, wo wir täglich zu kämpfen haben. Und mit uns hilfst, zu beten und zu wachen. Schlussendlich haben wir die an unserer Seite und die in uns wohnt und uns stärkt. Amen.